gefährlich hinter eurer Kanzel. Ich empfinde unter mir eine Leere. Ich weiß nicht, ob es da irgendwo einen Knopf gibt. Falls es zu lang wird, dann fährt man runter als Prediger. Ja, also sollte ich kleiner werden, dann werdet ihr mich da unten wiederfinden. Ich freue mich, heute Morgen bei euch zu sein und ja, diesen Gottesdienst mit euch gemeinsam hier zu feiern. Es ist wirklich toll, dass wir in der Gegenwart Gottes zusammenkommen dürfen, auch an so einem herrlichen Tag, wo wir unserer Mütter gedenken. Es ist natürlich nicht die Mutter, die im Zentrum eines Gottesdienstes steht, sondern Jesus. Und natürlich sind wir alle um Jesus herum versammelt. Und natürlich geht es letztlich um ein Hören auf das, was er uns zu sagen hat. Und deswegen möchte ich dich einladen, dass du deinem Nachbarn rechts und links die Hand reichst und sagst, lass uns gemeinsam hören, was Gott uns sagt. Sag das, sag es deinem Nachbarn, komm, wir hören gemeinsam, was Gott uns sagt. So, ich weiß nicht, wie viele Menschen jetzt hier im Saal sitzen. Wenn alles mitgesprochen haben, dann haben wir entsprechend so viele Predigten schon eben gehört. Denn das ist einer der Hauptgedanken Gottes, dass wir einander ermutigen sollen, immer wieder darauf zu hören, was Gott uns persönlich zu sagen hat. Das Thema der Predigt, und wir wollen uns heute über einen Text aus Markus 2 unterhalten, heißt »Ungewöhnliche Wege zu Jesus«. Und ich möchte uns mit hineinnehmen in einen Text der Bibel, den wir anhand einiger Gedanken miteinander entfalten wollen und einige Punkte uns ansehen wollen. Ich bin sicher, dass Gott uns etwas dadurch zu sagen hat, heute Morgen hier. Ich wurde gebeten, bevor wir die Predigt starten, mich kurz vorzustellen. Das will ich gerne tun. Ich bin Eduard Reimer, komme aus dem schönen Petershagen. Wir wohnen dort mit meiner lieben Frau und unseren drei Jungs seit genau 18 Jahren jetzt mittlerweile. Und ja, es ist toll, dass wir auch miterleben dürfen, wie hier in der Region Gemeinde Jesu wächst und gebaut wird. Wir waren eine neue Gemeinde 2003 gestartet und sind dort im Bibelforum zu Hause. Ich darf darüber hinaus mit dem Männerchor, mit dem Evangelisationsmännerchor Deutschlands seit 1994 bereits unterwegs sein. Es ist immer wieder ein Vorrecht, mit den Brüdern unterwegs zu sein und Gottes Botschaft weiterzugeben. Auch hier bei euch waren wir ja schon und durften euch dienen, sind darüber hinaus in vielen Ländern dieser Welt unterwegs. Und in den letzten Jahren darf ich diesen Chor auch verstärkt als Evangelist mit begleiten. Darüber hinaus sind einige Mitarbeiter hier in eurer Runde, hier in dieser Mitte, mit denen wir gemeinsam im Werk der Freien Evangelischen Schulen Minden aktiv sind. Dort darf ich im Vorstand mitarbeiten und ja, bin sehr gespannt über die Entwicklungen, die der Herr in den letzten Jahren geschenkt hat. Nicht zuletzt mit dem Start der Kita hier in Espelkamp. Ich bin gespannt, was der Herr noch alles vorbereitet hat, wo wir gemeinsam den Dienst voranbringen wollen. So viel kurz zu meiner Vita. Ich glaube, alles andere ist unwichtig. Wenn jemand weitere Fragen hat, darf er gerne auf mich oder Menschen, die mich kennen, zugehen. Wir schauen uns den Text aus Markus Kapitel 2, die ersten 12 Verse an. Ich möchte ihn gerne lesen aus der revidierten Elberfelder Übersetzung und lade ein, mit aufzuschlagen, um den Text mitzuverfolgen. Und nach einigen Tagen ging er, Jesus, wieder nach Kapernaum hinein, und es wurde bekannt, dass er im Hause sei. Und es versammelten sich viele, sodass sie keinen Platz mehr hatten, nicht einmal vor der Tür, und er sagte ihnen das Wort. Und sie kommen zu ihm und bringen einen Gelähmten von Vieren getragen. Und da sie wegen der Volksmenge nicht zu ihm hinkommen konnten, deckten sie das Dach ab, wo er war, und als sie es aufgebrochen hatten, lassen sie das Bett hinab, auf dem der Gelähmte lag. Und als Jesus ihren Glauben sah, spricht er zu dem Gelähmten: Kind, deine Sünden sind vergeben. Es saßen dort aber einige von den Schriftgelehrten und überlegten in ihren Herzen: Was redet dieser so? Er lästert. Wer kann Sünden vergeben außer einem? Gott. Und sogleich erkannte Jesus in seinem Geist, dass sie so bei sich überlegten und spricht zu ihnen: Was überlegt ihr dies in euren Herzen? Was ist leichter? Zu dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind vergeben, oder zu sagen, steh auf und nimm dein Bett auf und geh umher? Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf der Erde Sünden zu vergeben, spricht er zu dem Gelähmten: Ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett auf und geh in dein Haus. Und er stand auf, nahm sogleich das Bett auf und ging vor allen hinaus, sodass alle außer sich gerieten und Gott verherrlichten und sagten: Niemals haben wir so etwas gesehen. Ich wünsche mir, dass am Ende jedes Gottesdienstes dieser Eindruck in unseren Herzen mit uns geht und uns begleitet, wenn wir in die Woche gehen, dass wir sagen: Niemals habe ich vorher so etwas gesehen. Gott ist groß, dass wir Gott verherrlichen, dass wir ihm die Ehre geben. Das ist das Ziel jeder christlichen Veranstaltung. Dass wir Gott die Ehre geben, weil sie ihm allein zusteht und ihm allein zukommen soll. Aber fangen wir von Anfang an. Wir sind hier ziemlich am Anfang des Wirkens Jesu. Wir sind hier ziemlich zu Beginn. In Kapitel 1 des Markus-Evangeliums lesen wir, wie Jesus seine ersten Jünger beruft, wie ihm erste Jünger folgen, wie in Kapernaum die Schwiegermutter des Petrus heilt. Manche sagen, es sei ein Fehler gewesen, aber ich glaube, es war sehr wichtig, dass er sie geheilt hat. Und Jesus tut seine ersten Wunder und er geht voran und es wird immer mehr bekannt, dass dieser junge Wanderrabbi mit seinen Begleitern, mit seinen Schülern in Begleitung unterwegs ist durch das Land Palästina, damals Galiläa und auch Judäa. Und wir finden im Kapitel 1 die Beschreibung, wie er die ersten Heilungen vollbringt. Da werden Menschen, die von Dämonen besessen waren, frei. Da werden Menschen, die krank waren, gesund. Und die Kunde darüber, dass da jemand ist, der Gebrechen heilt, der Probleme, der Sorgen abnimmt, der Leben verändert, diese Botschaft verbreitete sich in das ganze Umfeld und Scharen von Menschen, Kinder, Erwachsene, Greise folgten Jesus und gingen überall dorthin, wo er war. Und ganz besonders wird dort ein Aussätziger erwähnt, ab Vers 40 im vorangehenden Kapitel. Dieser kommt zu Jesus und sagt zu ihm: Wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und Jesus sagt: Ich will. Und er reinigt einen Aussätzigen, ein Aussätziger, heute Leprakranker, so nennen wir diese Menschen. Lepra ist heute heilbar, damals war sie nicht heilbar. Jesus heilt diesen Menschen und gebietet ihm und sagt: Sage niemandem, was dir widerfahren ist. Aber wir lesen Vers 45 im letzten Vers des ersten Kapitels, dass er hingeht und anfängt eifrig zu verkünden, was Jesus in seinem Leben getan hat. Und die Folge ist, dass Jesus gar nicht mehr frei umhergehen kann, sondern überall, wo er ist, sind Scharen von Menschen. Aber Jesus nimmt sich, und so lesen wir es in den Versen davor, Zeit, geht auf einen Berg, um zu beten. Und er betet Nächte hindurch. Wir lesen das immer wieder in den Evangelien, dass Jesus sich zurückzog, um Fragen mit seinem Vater im Himmel zu klären. Einige dieser Gebete sind uns festgehalten in der Bibel. Möchte ich einladen, wenn du die Bibel noch nie gelesen hast, entdecke diese Gebete, wo Jesus mit seinem Vater spricht. Eins der berühmtesten Gebete steht in Johannes Kapitel 17, das Gebet des Sohnes zu seinem Vater. Und jetzt sind wir in unserem Text. Eine Riesenmenge folgt Jesus nach. Und er kommt wieder nach Kapernaum hinein. Und es heißt hier in unserem Text, es wurde bekannt, dass er im Hause sei. Und viele versammelten sich, wie erwartet, sodass sie keinen Platz mehr hatten, nicht einmal vor der Tür. Und er sagte ihnen das Wort. Möchte hier die erste Anwendung machen. Wenn Jesus in ein Haus kommt, dann kann das nicht verborgen bleiben. Wenn Jesus in einem Haus ist, dann bleibt es nicht verborgen. Es ist nicht möglich, Jesus im Herzen zu haben und keiner weiß davon. Manche Menschen glauben, der Glaube ist doch so eine Privatsache. Ich kann im Herzen glauben und das, was ich da im Herzen glaube, ist nur meine private Sache zwischen mir und Gott und alle anderen geht das doch gar nichts an. Deswegen muss ich gar nicht in eine Gemeinde, ich muss nicht mitdienen. Warum soll ich mich auch taufen lassen? Nein, wenn Jesus in deinem Herzen ist, wenn Jesus in ein Haus kommt, dann bleibt es nicht verborgen. Und ich gehe noch einen Schritt weiter. Wenn Jesus in einer Gemeinde ist, dann bleibt das nicht verborgen. Wenn Jesus in einer Familie ist, dann bleibt das nicht verborgen. Denn immer dann, wenn Jesus an einen Platz kommt, dann werden Menschen angezogen, dann zieht es Menschen zu Jesus und Menschen, die Jesus kennen, werden gleichsam zu Magneten, die andere anziehen, auch wiederum zu Jesus. Die Frage, die sich stellt, ist, was zieht Menschen an? Was zog die Massen damals zu Jesus? Und die Antwort liegt auf der Hand, natürlich, es waren die Heilungen. Später war es die Speisung der 5000, wo Jesus zu der Volksmenge, als sie wiederkam, sagen musste, ihr seid zu mir gekommen, weil ihr satt geworden seid, nicht weil ihr mich sucht. Ich werde persönlich, was zieht dich zu Jesus? Was ist dein Weg zu Jesus? Was hat dich zu Jesus gezogen, als du gläubig wurdest? Die Wege zu Jesus sind so unterschiedlich, wie unterschiedlich Menschen sind, aber es gibt diesen ganz besonderen Punkt, der mich gezogen hat zu Jesus. Bei mir war es die Frage danach, wenn Jesus seine Gemeinde abholen wird, werde ich dabei sein? Bin ich bereit dazu, diese Erde zu verlassen und vor Gott zu erscheinen? Es gibt Menschen, die gehen in die Gemeinde, weil ihnen dort geholfen wird, weil sie dort Hilfe erfahren, was ja auch nicht verwerflich ist, was wichtig ist. Aber die entscheidende Frage ist, was unternehmen wir auch als Christen, als Gemeinde, damit Menschen zu Jesus kommen? Und da weiß ich, gibt es die verschiedensten Methoden und die verschiedensten Arten, wie man Menschen begeistern will für den Glauben. Dann versucht man mit großartigen Programmen, Menschen einzuladen, mit gewaltigen instrumentalischen, musikalischen Darbietungen. Alles nicht verwerflich. Man kann diese Methoden nutzen, aber die Frage ist, was finden Menschen, wenn sie in ein Haus kommen, wo Jesus ist? Was findest du, wenn du in ein Haus kommst, wo Jesus verkündigt wird? Was hast du heute Morgen erwartet? Vielleicht hast du erwartet, das Programm der Kinder ist angenehm, als Mutter Streicheleinheiten zu bekommen, gesagt zu bekommen als Oma, du bist die Beste. Natürlich ist das toll. Weißt du, was Jesus getan hat? Es steht in unserem Text, Jesus redete und sprach zu ihnen das Wort. Jesus hat nicht philosophiert. Er hat nicht über die neuesten politischen Erkenntnisse gesprochen und aufgeklärt. Er sagte das Wort. Und ich glaube, dass die Bibel, das Wort Gottes, der Magnet ist in dieser Welt, der bis heute Menschen anzieht, die nach Wahrheit dürsten, die danach fragen, was trägt im Leben, wenn alles zerbricht, wenn Lebensentwürfe scheitern, dann ist es die Bibel, das Wort Gottes, die uns trägt, die uns eine Grundlage ist und bietet. Und jetzt kommen Menschen zu Jesus, sie sind versammelt um ihn herum. Und wir lesen, es waren auch Pharisäer und Schriftgelehrte dort versammelt. Sie saßen im engsten Kreis um Jesus herum, alle im Erhaschen des Augenblicks, wenn er wieder ein Wunder tun wird. So sind wir doch Menschen, oder? Wir suchen nach besonderen Dingen. Etwas Außergewöhnliches, Übernatürliches, das begeistert die Massen. Aber Jesus bleibt nüchtern und redet ihnen das Wort. Das Wort ist es, das lebendig macht. Das Wort ist es, das unser Leben durchdringt. Das Wort Gottes ist es, das uns ins Leben gerufen hat. Das Wort Gottes ist es, das unser Leben gestaltet. Nutzen wir dieses Wort Gottes. Wir lesen weiter, dass hier einige Männer unterwegs sind zu Jesus und der Fokus des Erzählers, des Evangelisten Markus, richtet sich auf einen gelähmten Mann. Er spitzt unsere Aufmerksamkeit zu, uns auf diesen gelähmten Mann zu konzentrieren. Und er stellt fest, er konstatiert an dieser Stelle, er war gelähmt. Er konnte selbst nicht gehen. Und deswegen gab es, Gott sei Dank, 4 Freunde, die ihn trugen. Sie hatten gehört, da ist Jesus in dem Haus in Kapernaum und jetzt tragen sie diesen Freund auf ihrer Trage, auf ihrem Bett, was auch immer es gewesen sein mag. Und sie gehen zu dem Haus, wo Jesus ist, weil sie getrieben sind von dieser Erwartung, von diesem Wunsch, Jesus kann unserem Freund helfen. Und sie kommen an und stellen fest, es gibt Stau. Ich weiß nicht, wie oft du dich über Stau geärgert hast im Straßenverkehr. Stau ist etwas sehr Unangenehmes, nicht? Gerade wenn man unter Zeitdruck steht. Plötzlich stehst du mittendrin und du kannst nichts machen. Du kannst nicht umkehren, du kannst nicht ausweichen, du stehst mittendrin. Viel schlimmer als die Staus auf unseren Autobahnen sind die Staus in unseren Gemeinden. Ja, es gibt sie. Diese Staus, wo jemand zu Jesus will, aber unterwegs stehen Menschen, die den Weg versperren. Kennst du das Gefühl? Vielleicht bist du heute Morgen hier, du bist schon einige Male hergekommen, du sehnst dich eigentlich in deinem Herzen danach, Jesus zu begegnen. Du würdest so gerne in eine persönliche Beziehung mit ihm gehen. Du weißt, Jesus kann dir helfen, aber da gibt es Menschen, die dir im Weg stehen. Du stehst im Stau. Wir sind es oft, wir Christen, die wir anderen im Weg stehen. Und Gott sei es geklagt, es gibt es zu viel in unseren Gemeinden. Wenn du einer bist, der zu Jesus will und dem Menschen im Weg stehen, dann kann ich dich heute Morgen nur eindringlich bitten, gib nicht auf. Schau nicht auf Menschen um dich herum. Gib nicht auf, geh zu Jesus. Und wenn nötig, nimm Hilfe in Anspruch. Und es gibt Hilfe. Gott sei Dank hatte dieser gelähmte Mann Freunde. Und diese Freunde geben nicht auf. Diese Hindernisse auf dem Weg können überwunden werden. Und sie wählen einen ungewöhnlichen Weg, einen wahrlich ungewöhnlichen Weg. Sie steigen aufs Dach. Ich weiß nicht, ob dir schon mal jemand aufs Dach gestiegen ist, so richtig. So im wahrsten Sinne des Wortes. Nicht locker lassen, bis du einknickst. Diese Männer steigen aufs Dach und sie bauen das Dach auseinander. Da fliegen die Tonziegel weg. Gut, damals gab es die nicht. Es gab Lehmdächer, die umrandet waren mit einem Geländer, dass niemand runterfällt. War ja auf Sicherheit bedacht, alles so wie heute auch. Aber sie holen dort ihre Werkzeuge raus und sie fangen an, dieses Lehmdach auseinanderzubauen. Und innen drin steht Jesus und predigt. Nicht, Kinder? Eine interessante Geschichte. Stellt euch vor, jetzt würde hier von der Decke Dreck fallen. Und irgendwann mal würden wir plötzlich ein Loch hier in der Decke sehen und der Himmel scheint da durch. Und dann kommt noch jemand da von oben herabgelassen an Seilen. Das wäre doch mal eine spannende Erfahrung, oder? Das tun die Freunde. Und nun ist von oben der Weg frei zu Jesus. Und sie lassen ihren Freund direkt vor Jesus nieder, weil sie getrieben sind von diesem innigen Verlangen und dem Wunsch, dass ihr Freund Jesus begegnet. An dieser Stelle ist die Parallele zu unseren Müttern und auch zu uns Vätern. Eine der dringlichsten und vorrangigsten Aufgaben von uns Eltern besteht darin, dass wir unsere Kinder zu Jesus führen, dass wir Begegnungen mit Jesus ermöglichen. Es kommt nicht darauf an, wie fromm wir als Eltern sind. Es kommt darauf an, dass unsere Kinder Jesus begegnen. Und es geht um diese persönliche und alles verändernde Begegnung im Leben eines Kindes, die es gilt zu verfolgen. Deswegen bin ich so begeistert davon, wenn Eltern ihre Kinder in unsere Kitas, in unsere Schulen schicken und fast entschuldigend sagen, ich selbst bin zwar nicht in der Gemeinde aktiv, aber ich will so gerne, dass mein Kind an einer christlichen Schule unterrichtet wird. Wo weiß Gott, nicht alles gut ist und nicht alles nur eitel Sonnenschein ist. Aber es geht darum, Begegnungen mit Jesus zu haben. Was ist mit deinem Nachbarn? Was ist mit deinem Bruder, deiner Schwester, deinem Verwandten? Wann hast du zum letzten Mal dafür gesorgt, dass er eine Begegnung mit Jesus hat? Vielleicht betest du schon lange dafür, dass er sich verändert, dass sie sich verändert. Mach Begegnungen möglich. Darum geht es. Wenn Menschen Jesus begegnen, dann wird ihr Leben verändert. Sei einer von diesen vier Freunden. Brich Dächer auf, durchbrich Mauern, damit Menschen Jesus begegnen und in die Gegenwart Jesu kommen. Und wenn wir hier eine Evangelisation miteinander gestalten werden, dann geht es um nichts anderes. Es geht um Begegnungen mit Jesus. Es geht darum, dass Menschen eingeladen werden, Jesus zu begegnen. Denn nicht wir und nicht unsere Programme und nicht unsere schönen Worte verändern das Leben von Menschen, sondern Jesus. In der persönlichen Begegnung. Wohl dir, wenn du solche Freunde hast. Und wohl dir, wenn du selbst andere zu Jesus trägst, zu einer Begegnung mit ihm. Vers 5. Und als Jesus ihren Glauben sah, spricht er zu dem gelähmten Kind, deine Sünden sind vergeben. Ich habe da irgendwie einen Knoten in meinem Kopf. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe gelernt, und so lernt man das auch in der Theologie, dass der persönliche Glaube eines Menschen entscheidend ist. Hat Jesus nicht immer wieder gesagt, dir geschehe nach deinem Glauben? Dein Glaube hat dich gerettet? Hier ist keine Rede davon. Ich habe da irgendwie so einen Knoten. Vielleicht könnt ihr mir helfen. Jesus sieht den Glauben dieser Freunde an, und er spricht zu dem Gelähmten, Kind, deine Sünden sind dir vergeben. Ach, dieser Knoten kann so leicht aufgelöst werden. Weißt du, in deinem und in meinem Leben kann es Situationen geben, wo wir durch Umstände in unserem Leben, durch Rückschläge, durch Umstände des Leides oder welcher Art auch immer, plötzlich uns in Situationen wiederfinden, wo wir alles anzweifeln. Inklusive des eigenen Glaubens, wo wir nicht imstande sind, an etwas festzuhalten. Und wohl uns, wenn wir dann eine Gemeinde haben, wohl uns, wenn wir dann Geschwister haben, die für uns glauben und uns zusprechen. Wenn du das noch nie erlebt hast, dann wünsche ich dir, dass in einer schwierigen Minute deines Lebens diese Erfahrung deine eigene wird. Dann erkennt man den Wert, dass man einander braucht. Dann erkennt man plötzlich, dass man Geschwister braucht, Gemeinde braucht, Familie braucht. Jesus sieht den Glauben dieser vier Männer, dieser vier Freunde. Und er spricht zu diesem Gelähmten. Und das, was er sagt, ist das Beste, was Jesus zu sagen hat. Lasst es uns gesagt sein. Das Beste, was Jesus uns je zu sagen hatte und zu sagen hat, ist diese Aussage, Kind, deine Sünden sind vergeben. Denn die Frage der Sündenvergebung entscheidet über unsere Zukunft, über unser Heil in alle Ewigkeit. Hast du diese Aussage aus Jesu Mund schon gehört? Hat Jesus dir schon in einer persönlichen Begegnung gesagt, Kind, deine Sünden sind dir vergeben? Wenn ja, dann weißt du, wie teuer und wie süß diese Aussage ist, die Bestätigung zu bekommen, Ich bin los von dieser Schuld. Ich bin los von meinem bösen Gewissen. Ich bin los von diesen Geheimnissen, die ich niemandem sagen darf. Jesus kennt sie trotzdem. Kind, deine Sünden sind dir vergeben. Das ist das Ziel jeder evangelistischen Veranstaltung. Aber es gibt hier natürlich auch die anderen. Die gibt es bei euch bestimmt nicht. Davon gehe ich zunächst aus. Hier in der Begegnung dieses Gelähmten mit Jesus gab es sie. Es gab die Schriftgelehrten und die Pharisäer, die geistliche Elite der damaligen Zeit. Die gelehrten Männer, die in ihrem Herzen überlegten und sagten, was redet er da? Wer kann Sünden vergeben außer Gott? Und dahinter steht die Frage, Jesus, was mutest du uns zu? Du behauptest, Gott zu sein, denn nur Gott kann Sünden vergeben. Das ist die Frage, auf die es bis heute ankommt in allen Teilen der Welt. Wer ist Jesus? Ist er Gott oder ist er Mensch? Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Heute Morgen, als wir noch schliefen, sind in Indonesien 3 Kirchen gesprengt worden, mitten im Gottesdienst, von Islamisten, die genau das behaupten, Jesus ist nicht Gott. Das ist die alles entscheidende Frage, ist Jesus Gott oder nicht? Und sie denken in ihrem Herzen und überlegen und sagen, Jesus, du lästerst. Wer kann Sünden vergeben außer einem Gott? Und das Tröstliche und das für mich Unbegreifliche, und es ist doch wahr, ist die Tatsache, dass Jesus Gedanken lesen kann. Lass es dir gesagt sein heute Morgen, klein und groß, alt und jung. Jeden Gedanken, den wir denken, den wir lesen, den wir bewegen in unserem Kopf, auch jetzt während der Predigt, den sieht Jesus. Und er wendet sich an diese Männer und konfrontiert sie. Vers 8, Jesus erkannte in seinem Geist, dass sie so bei sich überlegten und spricht zu ihnen. Und das ist die besondere Gnade, dass Gott auch zu Menschen, die kritisch denken. Und wir dürfen kritisch denken. Auch zu solchen Menschen redet Jesus. Vielleicht tut er es jetzt. Jesus sagt, was denkt ihr das in eurem Herzen? Und er stellt eine Frage, was ist leichter? Zu dem Gelähmten zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben? Oder zu ihm zu sagen, steh auf, nimm dein Bett und geh in dein Haus? Was ist leichter, Kinder? Was ist leichter, Erwachsene? Was ist leichter? Ist es leichter zu sagen, steh auf, nimm dein Bett und geh in dein Haus? Oder ist es leichter zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben? Mutige vor. Ja, gerne, ihr dürft reden. Das Zweite ist leichter. Warum? Weil man es nicht sieht. Klar, zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben, kann keiner überprüfen. Könnte sich jeder hinstellen und sagen, du, dir sind deine Sünden vergeben. Aber das Erste ist ja schon etwas herausfordernder, nicht? Zu jemandem zu sagen, steh auf, nimm dein Bett und geh in dein Haus. Ja, das wird ja direkt gemessen. Das ist ja sofort erkennbar. Ach, ihr Lieben, auch hier möchte ich heute Morgen mit einem Missverständnis aufräumen. Meine Frage lautet, und wir können die Antwort für uns selbst finden. Durch was hat Gott diese Welt, das ganze Universum geschaffen? Durch sein Wort. Stimmt's? Durch sein Wort. Er sprach und es geschah. Ein Satz, ein Wort und es geschieht. Wisst ihr noch, da gab es diesen einen Hauptmann, dessen Knecht, Diener krank geworden war. Und er sandte zu Jesus die gelehrten Männer und ließ Jesus rufen unter sein Dach, damit er ihn heilt. Und als Jesus unterwegs war, dann sandte er wieder Männer und sagte: Jesus, ich bin nicht wert, dass du in mein Haus kommst, sondern sprich ein Wort und mein Diener wird gesund. Das Heil oder die Heilung eines Menschen bedarf lediglich einer Aussage von Jesus. Steh auf, nimm dein Bett und geh in dein Haus. Aber um sagen zu können, dir sind deine Sünden vergeben, reicht kein Wort, sondern Jesus ging ans Kreuz. Jesus musste am Kreuz sein Leben geben. Er hauchte den letzten Atemzug aus. Er gab den letzten Blutstropfen, um Sünden zu vergeben. Was ist leichter? Und das ist ein Knoten, der in unseren Köpfen steckt, gerade in unserer westlichen Welt, wo wir heute merken und denken, Heilung und Heilungsgottesdienste, das ist das, worauf es ankommt. Nein, darauf kommt es nicht an. Es kommt auf das ewige Heil an, auf Sündenvergebung an. Und alles andere kommt danach. Und Jesus bestätigt seine Gottheit vor diesen schriftgelehrten Männern. Auch ihnen gibt er eine Bestätigung. Er sagt: damit ihr wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf der Erde Sünden zu vergeben, sage ich zu dir, steh auf, nimm dein Bett und geh in dein Haus. Und der Gelähmte steht auf und er nimmt sein Bett und er geht vor aller Augen hinaus. Für mich steckt hier eine gewaltige Lektion drin. Es gibt Umstände und Dinge in unserem Leben, die uns binden und uns knechten. Dieser Gelähmte war an sein Bett gebunden. Er konnte nicht aufstehen. Das Bett hat ihn quasi gefesselt. Und vielleicht gibt es in deinem Leben Umstände, die dich binden, wo du nicht loskommst. Aber wenn Jesus dir begegnet, dann verändert er diese Tatsache. Das, woran du gebunden warst, wirst du danach tragen können. Unglaublich. Dieser Gelähmte trägt sein Bett, das ihn jahrelang gebunden hielt, und geht damit hinaus. Ungewöhnliche Wege zu Jesus führen immer zu Veränderung. Liebe ist erfinderisch. Sie sucht nach Möglichkeiten, damit Begegnungen zwischen Jesus und Menschen stattfinden. In Familien, im Verhältnis Mutter-Kind, Vater-Kind, kommt es darauf an, dass wir Begegnungen mit Jesus ermöglichen. Aber auch darüber hinaus, in unseren Verwandtschaftskreisen, Bekanntenkreisen und Freundeskreisen, kommt es darauf an, dass wir Begegnungen mit Jesus ermöglichen. Und auch heute, hier und jetzt geht es Jesus nur um eins, um eine Begegnung mit dir. Ich bin sicher, dass er dir etwas gesagt hat. Er redet individuell, er redet zu jedem persönlich. Und er hat dir persönlich etwas gesagt. Was antwortest du? Ich möchte kurz die Punkte wiederholen, damit wir sie vor Augen haben. Erstens, was zieht dich zu Jesus? Ich wünsche so sehr, es wäre sein Wort, das dich täglich anzieht, in die Gemeinschaft mit ihm zu kommen. Was steht auf deinem Weg an Hindernissen, wenn du angezogen wirst? Ich hoffe, du lässt dich nicht von Menschen ablenken. Und ich hoffe, wir, du und ich, mein lieber Bruder und meine Schwester, stehen nicht im Wege, wenn Menschen zu Jesus wollen. Auf die Begegnung kommt es an. Begegne heute Jesus. Lass es zu, dass Jesus in dein Leben hineinspricht. Gib ihm das, was dich bindet. Er will es verändern. Erkenne an, dass er Gott ist. Durch sein Wort wird diese Welt erhalten. Er ist in den Himmel gefahren und er wird wiederkommen, um seine Gemeinde zu sich nehmen. Das letzte Wort der Menschheitsgeschichte in allen politischen Dimensionen spricht nicht irgendein Präsident, sondern Jesus. Ihm dürfen wir unser Leben anvertrauen. Ihm dürfen wir unsere Zukunft anvertrauen. Warum nicht auch das Problem, das dich vielleicht schon so lange von ihm trennt? Ich lade dich ein, eine Antwort zu geben. Ich lade dich ein, lass uns aufstehen, lass uns still werden und einige Augenblicke einfach still jeder für sich beten. Gib Jesus seine Antwort. Er begegnet dir. Amen.